Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Den Tag heute widmen wir bei uns im Programm dem Klimaschutz. Und es kann natürlich sein, dass jetzt einige ein paar hektische Flecken bekommen, denn das ist ein Thema, was ja mittlerweile mit sehr vielen Emotionen diskutiert wird. Wut, Ohnmacht, Ermüdung, aber natürlich auch immer noch Hoffnung. Wir machen heute eine kleine Bestandsaufnahme, rücken Lösungen in den Mittelpunkt und widmen uns den Menschen, die das Thema voranbringen wollen. So wie wahrscheinlich die bekannteste Klimaaktivistin hierzulande, Luisa Neubauer, die in dieser Sendung mein Gast ist. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben den neuen Klimaatlas mitgebracht, den Sie gerade zusammen mit dem Datenjournalist Christian End und dem Grafikdesigner Ole Henschel veröffentlicht haben. Und das ist jetzt nicht so ein Buch nach dem Motto Atlanten raus, Klassenarbeit, also nichts Dröges, Anstrengendes. Der Atlas soll nämlich nicht nur anschaulich, sondern auch humorvoll sein. Jetzt stutzen vielleicht einige und sagen, Klimakrise und Humor, wie lässt sich das zusammenbringen?
Ich würde sagen, sehr gut. Und gerade weil wir wissen, die Klimakrise wird es noch sehr lange geben und wir brauchen da einen langen Atem, tun wir uns, glaube ich, einen Gefallen, auch die humorvolle, die lustige, die neugierige Seite an der Klimadebatte zu entdecken. Und das haben wir auch mit diesem Atlas zusammen gemacht, bei dem wir uns ganz fest vorgenommen haben, dass er nicht langweilt, dass er überrascht, dass er Aha-Momente zusammenbringt, aber eben auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ironisch vielleicht, ein bisschen anders auf diese sonst ja auch ernsten Fragen guckt. Gerade weil die Lage ernst ist, glaube ich, brauchen wir so viel Humor, wie wir kriegen können.
Wir blättern da heute auch in der Sendung mal ein bisschen in diesem Atlas. Vielleicht, um schon so ein klein bisschen den Humor zu illustrieren. Es gibt da eine Karte, auf der alle Länder eingezeichnet sind, die nicht vom Klimawandel betroffen sind. Nämlich?
Ja, gar keins, ne? Also in Rot sieht man da die Länder, die nicht betroffen sind. Und das ist eine ganz weiße Karte für die Menschen da draußen, die vielleicht immer noch denken, oh, aber ich habe doch gehört, haben wir es ganz, ganz einfach, ganz deutlich, ganz an den Anfang gestellt.
Deutschlandfunk Kultur, heute ist Klimatag bei uns im Programm, weil wir natürlich auch festgestellt haben, statt dass wir alle ins Machen kommen, herrscht so ein bisschen Ernüchterung vor, auch Ermüdung vielleicht teilweise. Dabei gibt es Lösungen und auch Gründe, optimistisch zu sein. Mein Gast ist Luisa Neubauer. Was begegnet Ihnen denn? Wie viel komplizierter ist es geworden, mit dem Thema Klimaschutz zu durchdringen?
Ja, es hat sich auf jeden Fall was verändert. Ich erinnere das vor 5 Jahren, da war ich noch sehr beauftragt, überhaupt irgendwie darzulegen, dass es da eine Krise gibt und dass es nicht alles einfach gut ist und easy peasy da draußen in der Welt. Und heute muss ich überhaupt niemandem mehr erklären, dass wir eine Krise haben, weil den Menschen die Krisen eigentlich schon aus den Ohren rauskommen. Sondern vielmehr geht es jetzt tatsächlich darum zu zeigen, dass wir da noch rauskommen können, dass es Hoffnung gibt.
Aber dieses Krisen aus den Ohren rauskommen, das ist natürlich wirklich ein Problem. Ich habe mal gelesen, wir Menschen sind eigentlich gar nicht in der Lage, uns auf mehr als eine Krise zu konzentrieren. Mehr überfordert uns. Und da ist ja einiges, mit dem wir konfrontiert waren in den letzten Jahren. Die Pandemie, der Ukraine-Krieg, jetzt der Krieg in der Ost, Wirtschaftskrise. Das macht es doch trotzdem dann nicht einfacher, ne?
Das macht es nicht leichter. Gleichzeitig würde ich denken, ach, von jedem Achtklässler erwartet man 10 Schulfächer gleichermaßen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Es ist ja nicht die Erwartung, dass Menschen sich Tag ein, Tag aus ausschließlich mit der Klimakrise beschäftigen, aber dass man sie mitdenkt, das ist die Erwartung. Und wie das gehen kann, das sehen wir ja zum Beispiel in der Finanzpolitik. Also auch wenn wir jetzt nicht in einer massiven Finanzkrise sind, denken wir ja die Finanzen einfach immer mit, sei das privat im Haushalt oder in der Politik. Es gibt praktisch die Brille, die sagt, ah, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten und das bräuchte es ja eben auch im Klima. Dass man bei großen Entscheidungen, die ansteht, privat, aber vor allem eben auch politisch, einfach mal mitdenkt, können wir uns das ökologisch überhaupt leisten? Das ist nicht, da braucht man kein Superheld für sein, das geht eigentlich schon, wenn man möchte.
Die Frage ist ja, wenn Sie sagen, also jetzt endlich mal ins Machen kommen, wie macht man das, wie motiviert man Menschen? Es gibt ja zum einen diese ganzen alarmierenden Berechnungen, was für Auswirkungen der ungebremste Klimawandel hätte. Da gibt es auch erschreckende Beispiele in Ihrem Buch, dem Klimaatlas, also zum Beispiel, welche Regionen der Erde beim Anstieg der Durchschnittstemperatur um 2 Grad unbewohnbar werden. Das trifft große Regionen in Südamerika zum Beispiel, in Indien, in Afrika und Australien. Warum alarmiert das eigentlich nicht jeden?
Naja, wenn man sich anguckt, dass es die Klimaforschung jetzt seit fast 100 Jahren gibt und seit über 50 Jahren internationale Klimapolitik betrieben wird und es trotzdem bis heute ein solch großes Rauschen gibt von Leuten, die meinen, es ist alles nicht so schlimm und überhaupt nicht, die mit der Klimaleugnung beschäftigt sind, das ist ja auch teilweise Programmatik, die wir in Parteien sehen, dann ist es natürlich leicht, sich umzugucken und zu denken, naja, vielleicht haben die ja auch recht, sonst hätte man vielleicht auch schon mehr gemacht. Und es ist natürlich auch in gewisser Weise leicht, die Klimafolgen zu übersehen, wenn wir sie nicht benennen. Also dann sind das immer Naturkatastrophen oder ups, nochmal ein kleines Hochwasser. Komisch, das hat es ganz lange nicht so schlimm gegeben. Oh, aus Versehen wieder ein Ernteausfall. Also es ist auch leicht, über die Klimakrise zu sprechen, ohne sie beim Namen zu nennen. Und dann preist man das ein und denkt sich, naja, dann ist das halt einfach so.
Ich habe manchmal das Gefühl, es tritt ja auch sowas wie so eine gewisse Trotz Haltung und natürlich auf der anderen Seite vielleicht auch so eine Ermüdung. Ja, wir wollen uns nicht mehr belehren lassen. Wie begegnen Sie dem?
Ja, ich glaube, an der Stelle wäre es hilfreich, sich bewusst zu machen, dass die allermeisten Klimamaßnahmen ziemlich gut für die Leute, für die Gesellschaft, für die Welt wären, auch wenn es gar keine Klimakrise gäbe. Also es ist einfach sinnvoll, dass die Luft uns nicht krank macht, die wir einatmen. Und dass unsere Großeltern im Hitzesommer nicht vor Herz-Kreislauf-Problemen irgendwie fix und fertig auf dem Sofa liegen müssen. Das wäre einfach gut, ob Klimakrise hin oder her. Das heißt, gerade weil die Debatte droht, so polemisch zu werden und so populistisch ausreißt, glaube ich, könnten wir uns auch ein bisschen auf so einen Common Sense, auf so eine ganz grobe Alltagslogik einigen, zu sagen, es ist doch toll, wenn die Welt sauberer, gerechter und sicherer ist. Und wie das aussehen kann und wie schnell das auch gehen kann, das zeigen wir auch in einem Atlas immer wieder. Dass eine Maßnahme für mehr Bäume in der Stadt, für mehr Fahrradwege und ein bisschen weniger Tempo auf den Straßen unglaublich viele sogenannte Kollateralgewinne mit sich bringt. Dass Leute besser schlafen, weil der Verkehr nicht so dröhnt, dass die Kinder sich in der Schule besser konzentrieren können und so weiter und so fort. Das heißt, diese positiven Nebeneffekte erstrahlen dann überall.
Ja, es gibt auch diese Grafik, was habe ich davon? Ne? Also wenn ich zum Beispiel meinen Fleischkonsum reduziere, senke ich das Risiko, Darmkrebs zu bekommen. Ne? Das ist dann vielleicht ganz banal, aber doch so eine Möglichkeit zu zeigen, wie jeder auch profitiert. Ne?
Ja, es ist in den letzten Jahren vielleicht auch leicht gewesen, sich in der Klimadebatte einzubilden, es gäbe so einen Seitenrang, so eine Tribüne, da sitzt man so und guckt da unten auf das Feld, was macht die Klimabewegung hier und was macht die Klimapolitik da, und man sitzt so unbeteiligt daneben, hat eine starke Meinung, aber hat sonst nichts damit zu tun. Und da habe ich halt die unglückliche Botschaft, es gibt überhaupt nicht so einen Seitenrang, so eine Tribüne, wo man unbeteiligt zugucken kann, weil in der Klimakrise sind wir alle mitten in der Arena, wir sind alle betroffen. Ich habe nicht mehr Probleme mit dem Klima als Sie oder irgendwer anders, der uns jetzt gerade zuhört. Das ist unser Gemeingut und das wäre doch so wunderbar, würden wir uns für den Moment darauf einlassen. Wir sind da alle zusammen drin, aber wir haben auch, das zeigen uns ja die vielen Lösungen, unfassbar viele Möglichkeiten, da gesammelt gut rauszukommen.
Wenn Sie diese Möglichkeiten da ansprechen, das ist ja auch diese, sagen wir mal, optimistische Grundhaltung, die Sie auch versuchen, an den Tag zu legen. Warum ist Ihnen das so wichtig, das in den Fokus zu nehmen?
Ja, wir beschreiben das im Buch mit dem Wort utopische Lücke. Es ist für Leute ganz leicht, sich vorzustellen, dass große Errungenschaften heute unseren Alltag prägen. Also wir nehmen das Frauenwahlrecht und das Wochenende und den 8-Stunden-Tag, das nehmen wir alles so hin. Das waren ja unglaublich große Errungenschaften. Das ist selbstverständlicher Teil von unserem Alltag. Und wenn man jetzt aber Menschen fragt, sozusagen dieses utopische Denken auch nach vorne zu richten und zu überlegen, oh, was könnte noch möglich sein, dann kommen alle her und sagen, nö, das ist nicht möglich, das geht nicht. Und das ist natürlich, es ist ein bisschen lustig, aber es ist auch so unrealistisch, weil es wäre ja viel realistischer, dass wir weiterhin utopische Errungenschaften auch erkämpfen können und erreichen können. Und genau deshalb, glaube ich, braucht es gerade in der Klimadebatte so eine Art utopische Lebensfreude, eine realistische Zuversicht, die guckt, was ist möglich und dann sagt, okay, warum sollten wir uns jetzt aufhalten lassen?
Wobei, ich bin da mal ein bisschen ketzerisch an dieser Stelle. Ich könnte natürlich auch sagen, okay, Optimismus, dieses wir schaffen das schon, Das hat ja auch in anderen Fällen schon dazu geführt, dass Schwierigkeiten und Probleme weggewischt wurden, beziehungsweise dass sich darauf ausgeruht wurde, dass diese Probleme sich irgendwie irgendwann lösen lassen, ohne dass sie dann wirklich angegangen worden sind.
Ja, das ist eine gute Frage. Deswegen würde ich auch nicht von Optimismus sprechen, sondern wenn überhaupt von Possibilismus. Das kommt von Jakob von Uexküll, der sagt, der Possibilismus ist eben die zugewandte, die weltgewandte Haltung. Optimismus und Pessimismus können beide gleichermaßen relativ faul sein. In beiden Fällen denkt man sich, oh, es wird alles gut, ich sitze auf dem Sofa, das passt schon. Der Possibilismus, der guckt sich an, was möglich ist, also what's possible, und stellt dann aber fest, damit die Dinge, die möglich sind, Wirklichkeit werden, müssen wir uns eben einsetzen. Und ich glaube, genau dort trifft man diesen süßen Punkt, wo es nicht darum geht, einfach zu gucken, was könnte sich verändern und dann zu meinen, das macht schon irgendwer, sondern sich angesprochen zu fühlen im besten Sinne.
Der Comedian Felix Lobrecht, der hat Sie neulich in einem Interview mit Ihnen als das schlechte Gewissen Deutschlands bezeichnet. Was halten Sie von dieser Zuschreibung?
Ja, ich glaube, von allen Dingen, die ich sonst bezeichnet werde, denke ich, würde ich die annehmen. Also ich sehe da schon auch, dass ich auch eine Projektion bin für Menschen, die denken, ach, mit dem Klima ist doch alles irgendwie ein bisschen nervig und das verbaut mir den Alltag, und irgendwie finde ich es auch verletzend, wenn jemand sagt, du musst jetzt ganz viel ändern. Ich sage das übrigens ganz zugewandt. Also ich habe in meiner Familie auch zum Beispiel meinen eigenen Vater, der jetzt alles andere als ein Klimaaktivist war. Und ich glaube auch sehr überfordert wäre teilweise von irgendwelchen Klimaschutzvorhaben. Und wenn dann Leute so, ja, so ein bisschen mit so einer Anti-Haltung dagegen kommen, dann hängt das, glaube ich, viel öfter mit dem zusammen, was sie persönlich bewegt, als jetzt mit mir oder irgendwelchen Klimaschutzforderungen.
Was ich auch so interessant finde, also was Sie betrifft, klar, dass Sie sich für den Klimaschutz einsetzen, war eine bewusste Entscheidung, aber dass Ihre Rolle so groß wird, Sie mit 28 eine so öffentliche Person sind, die dem Papst die Hand schüttelt und mit Emmanuel Macron und Barack Obama diskutiert, war ja nicht planbar.
Das ist richtig.
Wie gehen Sie damit um, dass das jetzt so ist? Also da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten.
Ja, das stimmt, darauf kann man sich wirklich nicht vorbereiten. Vielleicht kann ich da rückwärts gesehen Felix Lobrecht zitieren. Der wurde das auch mal gefragt in einem anderen Kontext, wie das für ihn so ist, so groß zu sein und so. Und der meinte, und das resoniert sehr mit mir, der meinte so ein bisschen salopp, naja, ich war ja live dabei. Und das heißt, auch ich kann nur berichten, ich war jetzt ja die ganze Zeit live dabei und das war anstrengend und verrückt manchmal und nervig auch oft. Aber ich stehe jetzt nicht völlig verdutzt vor meinem Leben und denke, huch, sondern ich denke so, ja, so kommen halt die Dinge und dann ist es so und dann mache ich das Beste draus.
Dieses Anstrengende, das muss man sich ja auch erstmal bewusst machen. Also zum Beispiel wird hier Ihr eigenes Verhalten immer auf Umweltverträglichkeit abgeklopft. Da regen sich schon Leute auf, wenn sie mal den Fernbus statt den Zug nehmen. Das ist doch irgendwie ja herausfordernd, immer Vorbild sein zu müssen. Oder denken Sie darüber gar nicht nach, weil das für Sie einfach folgerichtig ist, so zu handeln?
Nein, es ist natürlich verrückt, wie ich, die von Tag 1 an dafür wirbt, dass wir politische Entscheidungen fällen, die ein nachhaltiges Leben erst möglich machen. Ich habe sozusagen in keinem Moment in meiner politischen Arbeit Leuten irgendwelche Einkaufslisten geschrieben, was sie machen sollen oder nicht machen sollen. Und trotzdem greift dieser Reflex, dass man auf mich guckt und sagt, ist da eine Plastiktüte in Sichtweite von Luisa Neubauer? Dann kann sie es ja nicht ernst meinen. Und ich glaube, also ich nehme es ein bisschen so als so einen Lernmoment und probiere davon besser, oder sagen, das zu sehen und besser zu verstehen, wo Menschen stehen und wo vielleicht auch die eigenen, sagen, Betrügereien in der Wahrnehmung von Politik und Aktivismus stattfinden. Aber ich kann berichten, ich mache mich jetzt nicht verrückt damit, weil ich habe wirklich, also ich habe genug auf in meinen Tagen drin und auf meinen To-Do-Listen, als dass ich auch noch so viel Energie darüber habe, mich darüber aufzuregen, dass komische Standards an mich gesetzt werden oder komische Erwartungen an mich gesetzt werden.
Ja, und heute kann ich es leider auch nicht kontrollieren, denn Luisa Neubauer ist mir aus Hamburg zugeschaltet.
Ich liege hier in einem großen Meer von Plastikflaschen und eben wurde hier das Schnitzel noch schnell. Nein, also.
Ja, das brät im Hintergrund.
Genau,
ich höre die Fritteuse putzen. Genau. Dieses Thema Aktivismus, das begleitet Sie ja schon lange. Ihre Großmutter ist da Ihr Vorbild. Wie hat sie Sie geprägt diesbezüglich?
Meine Großmutter hat ein unfassbares Talent, sich zu empören. Und das klingt so banal, aber ich würde fast sagen, im Aktivismus ist die Fähigkeit, sich immer wieder aufs Neue, sagen, in so einer fröhlichen Empörung in die Welt zu stellen, das ist ein unglaublich wertvolles Gut, weil man so leicht, man nutzt in gewisser Weise so leicht emotional ab. Wenn man sich so viel mit Krisen beschäftigt und immer irgendwas kommt, dann ist es leicht, irgendwann doch so ein bisschen zu resignieren oder emotional abzustumpfen. Und diese Fähigkeit, sich immer und immer wieder zu empören, nicht sozusagen nicht selbstverliebt und selbstgerecht, sondern politisch, weltgewandt, in einem Verbesserungsmodus, das hat etwas, also das hat was Magisches. Und ich glaube, also ich kann bis heute viel von ihr lernen. Und ihr Trick anscheinend, sie sagt, sie liest, also früher hat sie das zumindest gemacht, gerne morgens so groß auf dem Herd ausgebreitet die Autowelt mit den ganzen Beschreibungen von den großen Autos und all diesen fossilen Werbungen. Und sie sagt, das bringt sie morgens richtig in Fahrt und ist sie bereit für den Tag.
Sehr schön. Ja, um nochmal so einen anderen Eindruck zu geben. Also ihre Großmutter hat zum Beispiel auf der Adidas-Hauptversammlung dem Vorstand und den Aktionären die Leviten gelesen, was jetzt das Thema zum Beispiel Menschenrechte betrifft und faire Produktionsbedingungen und so. Das hat ihre Großmutter auch schon gemacht. Wie war das denn? Haben Sie das immer schon dann als toll empfunden oder war das auch manchmal anstrengender mit Ihrer Großmutter?
Nee, ich fand es natürlich, es gab es Phasen, da fand ich das vor allem peinlich, weil du stehst da mit deiner Großmutter im Einkaufszentrum und du willst einfach nur ein paar Socken kaufen, so kurz vor Mittagessen und dann steht er in der Kasse und dann geht es los. Und dann kommt und die arme Verkäuferin steht da und meine Großmutter sagt, das kann doch nicht angehen. Wer soll davon leben? Wir brauchen doch Mindestlöhne, auch in Bangladesch und die Baumwolle. Und ich, Luisa, 14, denke, können wir bitte schnell gehen? Ich möchte nur meine kleinen Socken hier kaufen. Gleichzeitig denke ich, diese Fähigkeit, in solchen Momenten es zu wagen, peinlich zu sein oder mal was so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen oder ne, was Unkonventionelles zu sagen, aufzustehen, Haltung zu zeigen, das ist ja unglaublich, es ist ja ein großes Gut. Ich konnte es damals nicht so richtig wertschätzen, aber rückblickend auf jeden Fall.
Und wenn man das so liest, also ihre Geschichte liest, dann bringt man diese Welten eigentlich erstmal nur schwer zusammen, weil aufgewachsen sind sie in Hamburg-Blankenese.
In Hamburg-Isaarbrück, ganz großer Unterschied.
Okay, Entschuldigung.
Da müssen wir hier intervenieren. Also ich bin in Blankenese zur Schule gegangen, aber ich komme aus einem Stadtteil, der gar nicht so schön war. Und in meinem Stadtteil, das hat mich auch begleitet sehr, gab es sozusagen für junge Leute einen Fußballplatz und eine Kirche. Und deswegen habe ich als Mädchen, war ich in der Kirchengemeinde engagiert und habe Fußball gespielt, weil das waren die beiden Angebote. Das war jetzt nicht, sagen, ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt, aber das war auch eine, ja, es hat mich auch an Orte gebracht, in denen ich vielleicht sonst nicht gewesen wäre.
Das hat mich nämlich interessiert, also wie das dann kommt, wenn man, sagen wir mal, so behütet aufwächst. Und ich hatte jetzt natürlich auch die Villen in Blankenese im Kopf.
Ja, das tut mir leid, das kann ich jetzt
nicht durchstehen. Aber man muss natürlich auch trotzdem sagen, ihre Großmutter ist ja Dagmar Remsma. Remsma ist sicherlich eine der wohlhabendsten Familien in Deutschland, auch wenn ihre Großmutter in diese Familie in Anführungsstrichen nur reingeheiratet hat.
Und dann auch wieder raus sozusagen geschieden ist. Das heißt, meine Großmutter hatte dann irgendwann als geschiedene Frau sozusagen den Namen Remsma, aber nicht so richtig, also ne, kam eigentlich auch aus einer anderen Welt. Das heißt, sie hat sich ganz früh entschieden, gerade weil man vielleicht den Namen so manchmal erkannt hat, den zu nutzen, zu behalten und zu sagen, hallo, ich bin Dagmar Remsma, ich bin von der Umweltgruppe Elbvororte, und hat damit eben ganz viel sich eingesetzt in Hamburg vor allem, aber auch darüber hinaus für eine Energiewende, für Frieden, für die Verteidigung von Frauenrechten überall. Und das ist für mich ein so wichtiges Beispiel davon, welche Rolle Privilegien spielen. Wenn man ein Privileg hat, dann um Gottes Willen in der Welt nutze es. Also dann versteck dich nicht dahinter oder tu so, oh, ich bin so privilegiert, ich kann doch nichts tun. Ich denke im Gegenteil, gerade die Privilegierten, die müssen doch loslegen, die müssen sagen, die müssen ihre Möglichkeiten nutzen. Von wem sonst will man es denn erwarten? Genau, und das ist, glaube ich, etwas, was mich bei meiner Großmutter sehr beeindruckt.
Ihr Vater, der ist sehr früh gestorben, mit gerade mal 60 Jahren an Lungenkrebs. Und es ist sehr rührend, in Ihrem Buch über Ihre Familie zu lesen, wie Sie eigentlich vertraglich versucht haben, seinen Tod herauszuzögern.
Ja, so ein bisschen. Also ich meine, diese Sache mit dem Krebs ist, glaube ich, für alle, die das kennen, und das kennen ja viel zu viele Menschen, diese Krankheit gut. Das Gemeine an dem Krebs ist ja auch die Hoffnung und die Idee, dass es doch alles ein bisschen weniger schlimm sein könnte, und das Hoffen auf noch ein paar Monate oder noch ein paar Jahre. Und das tut ja oft, also bei uns zumindest oder bei mir war es, sagen, die Hoffnung, dass es besser werden könnte, fast so schmerzhaft wie die Feststellung, dass es dann gar nicht so ist. Und als mein Vater diese Diagnose bekommen hatte, da hatte ich gerade angefangen mit dem Studium und ich sollte ausziehen und das war irgendwie klar, irgendwie ich möchte nach Göttingen ziehen von Hamburg aus und mein Vater ist jetzt krank. Und da haben wir abgemacht, mein Vater und ich, dass er lebt, bis ich meinen Bachelor fertig habe. Also 3 Jahre. Hm. Und ich hatte mich auch in dem Sinne angestrengt, das schnell durchzuziehen. Und und dann war klar, aber im Verlauf vom ersten Semester, dass das nicht mehr funktionieren würde. Und dann hatte ich noch, am Weihnachten hatte ich ihm noch so Tickets geschenkt für so eine Lesung. Und dann, das war schon irgendwie der nächste Versuch zu sagen, ich schenke ihm das und dann gehen wir da zusammen hin. Und wie das dann so ist, hat das auch nicht geklappt. Und dann haben wir uns irgendwann hingesetzt und gesagt, okay, wie lange noch? Und dann haben wir gesagt, bis zu meinem Geburtstag, der ist im April. Mhm. Und letztendlich, ja, das ist, wie das Leben so spielt, haben wir an meinem 20. Geburtstag meinen Vater beerdigt.
Und Sie hatten ein sehr enges Verhältnis, wie das natürlich eigentlich auch so sein soll, zwischen Tochter und Vater oder den Eltern. Und aus Ihrem Buch fand ich in diesem Zusammenhang einen Satz besonders bemerkenswert. Da schreiben Sie, ich werde immer eine trauernde Tochter sein, aber keine Sprachlose. Mhm. Was hat Ihnen geholfen, über die Trauer Ihre Sprache nicht zu verlieren?
Ja, also erstmal war ich schon sprachlos, weil das Gemeine ist ja auch, dass diese ganzen Geschichten, auch diese Hollywood-Filme, gegen die ich so ein bisschen so eine Wut entwickelt habe in der Phase, die sagen einem ja, jede Krise ist eine Chance und wenn dann aber diese Krise da ist, da habe ich überhaupt keine Chancen gesehen. Ich habe mich ganz klein gefühlt und viel zu klein für diese Trauer und ich hatte ganz körperlich das Gefühl, meine Schultern sind nicht groß genug, um die ganze Schwere zu tragen und ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwer mich verstehen kann, wie das so ist mit so einer Trauer. Die nimmt einen ein, man fühlt sich einsam, man denkt, da ist niemand, der das verstehen kann, was mein Vater und ich hatte und ich bin das traurigste Mädchen der Welt.
Und das scheint ja auch erstmal gar keine Lösung zu geben, ne?
Ja, und das, ne, es gibt, dann überlegt man sich, soll ich jetzt vergessen, um weniger zu trauern, soll ich jetzt ein bisschen meinen Vater vergessen, aber das will man ja auch nicht, man will nicht sozusagen weniger traurig sein zum Preis, dass man weniger erinnert. Und was letztendlich, glaube ich, das hat aber lange gedauert, monatelang, was letztendlich so einen Ausschlag gegeben hat, war so ein ganz zufälliger Moment, dass ich irgendwo in der Schlange stand, vielleicht in der Mensa oder so. Und ich bin immer schon so vorsichtig gewesen, wenn er wieder kommt und sagt, oh Luisa, hi, wie geht's dir? Und dann bringt das alles wieder hoch. Und ich stand da in der Schlange und dann hat mich jemand gefragt, wie geht's dir? Und dann dachte ich so, ach fuck it. Habe ich gesagt, ehrlicherweise schlecht, mein Vater ist gestorben. Und das habe ich da einfach so hingelegt und dachte, ist jetzt auch egal. Und hat diese Person, ich kannte die gar nicht so gut, so ganz ehrlich gesagt, wow, das tut mir so leid, mein Vater ist vor einem Jahr auch gestorben. Und ich konnte das nicht fassen, weil die Person sah so intakt aus. Und ich dachte, Moment, wenn dein Vater gestorben ist, wieso siehst du so ordentlich, so sortiert aus, so als hättest du irgendwie dein Leben im Griff. Und das war so ein kleiner Moment und im Nachhinein so wichtig, das zu sehen, dass es anders gehen kann, weil man, das ist ja die Vorstellungskraft, es ist so schwer, sich Sachen vorzustellen, die man nicht sehen kann. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich wieder so richtig fröhlich werde, weil ich es nicht sehen konnte. Und auf einmal stand das vor mir, diese Fröhlichkeit. Und dann weiß man auch, wie es ist mit dieser Einsamkeit und der Trauer, dass es nicht weniger wird, aber erträglicher wird, wenn man drüber spricht, wenn man mit anderen Menschen feststellt, wie viel wir alle gemein haben und dass man am Ende zwar in seinen Gefühlen alleine ist, aber nicht in seiner Lebenslage alleine ist.
Und ja, wie viel Kraft Sie dann entwickelt haben, das haben Sie ja auch in den letzten Jahren gezeigt. Durch Fridays for Future, 5 Jahre gibt es das jetzt schon und war am Anfang natürlich riesengroß. Jeden Freitag viele, viele Menschen auf den Straßen. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass diese Aufbruchstimmung, die damit verbunden war, ja, vielleicht auch so ein bisschen abgeebbt ist oder täusche ich mich da? Wie viel ist davon übrig geblieben?
Also vielleicht, um das nochmal zu überleiten, ich habe über meinen Vater, also sagen, viel gesprochen aus Gründen, weil es mich irgendwie bewegt, weil es ein Teil von meinem Leben ist, aber auch, weil ich Jahre später diese Parallele gesehen habe zwischen dieser Einsamkeit, die ich hatte, als mein Vater krank war und der Einsamkeit, das ist eine andere Einsamkeit, aber eben eine ähnliche Einsamkeit, die viele Menschen haben, wenn man merkt, uns gehen die Lebensgrundlagen verloren, weil das ja auch eine Art sicherer Hafen ist.
Und es passiert
wie
nichts.
Wie ein intaktes Elternhaus brauchen wir auch einen intakten Planeten. Und ich habe Jahre später rückblickend gemerkt, wie sehr es mir geholfen hat, nachdem ich einmal schon so eine große Trauer sozusagen verarbeitet hatte, wie sehr es mir dann geholfen hat, auch mit einer ökologischen Krise emotional klarzukommen. Und was man aber nicht vergessen darf, 2019, das war in der politischen Gemengelage, in dem Momentum eine komplette Ausnahme. Und ich werde jetzt seit 4 Jahren darauf angesprochen, warum ist es nicht mehr wie 2019? Und das wird nicht so sein. Das kann ich jetzt sagen. Diese Ausnahmefälle, die kommen nicht einfach wieder. Der Normalzustand, den erleben wir jetzt gerade, wo es hart ist. Wir müssen hart um politischen Fortschritt kämpfen. Das ist möglich. Aber es ist nicht so ein Surfen auf einer Welle wie in diesem Ausnahmejahr 2019. Und das ist das Jahr 2024 mit ganz anderen Realitäten.
Sie stellen sich diesen Realitäten. Auf der anderen Seite machen Sie auch so viel. Das ist ja nicht das einzige Thema, sagen wir mal so, das Sie bearbeiten. Manchmal wird Ihnen sogar vorgeworfen, dass Sie sich zu vielseitig engagieren. Also zum Beispiel gegen den Rechtsruck, für liberalere Abtreibungsregeln und dafür, dass der Strafbestand Vergewaltigung juristisch enger gefasst wird. Alles wichtige Themen. Manche Leute sagen dann aber zum Beispiel, die Berliner Zeitung hat getitelt, mit wem streikt Luisa Neubauer eigentlich nicht? Besteht die Gefahr, dass sie sich verzetteln?
Also der Berliner Zeitung würde ich an der Stelle liebe Grüße ausrichten und mich freuen würden. Oder ich denke eher, ich freue mich über jede Person, die sich für irgendwas einsetzt. Und ich glaube nicht, dass es da zu viel gibt. Die Zeiten haben sich geändert und etwas, was wirklich besser geworden ist, wir müssen nicht mehr so sehr um die Akzeptanz der Klimakrise kämpfen, sondern vielmehr ist ein ganz konkreter neuer Kampf für uns die Umsetzung. Also wie kommen wir weg von den fossilen Energien? Wie sorgen wir dafür, dass wir gesellschaftlich so zusammenhalten, dass wir auch große Klimaschutzmaßnahmen umsetzen können? Das heißt, wir tun uns mit Gewerkschaften zusammen und sorgen dafür, dass grüne Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Gleiche gilt für die Demokratie. Wir sehen, die Faschisten kommen und es ist kein Zufall, dass sie immer wieder auch Klimaschutzagenten oder Klimaschutzprogramme angreifen, weil die sehen einen guten und gerechten Klimaschutz als einen Angriff auf ihre faschistoide Programmatik. Super, das heißt, wir tun uns zusammen und verteidigen einen demokratischen Zusammenhalt, aber eben auch ökologische Werte. Dass da irgendjemand dann um die Ecke kommt und sagt, Mensch, das sind jetzt ja viele Themen, da würde ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, wir sind weitergekommen. Wir sind nicht mehr in der Öko-Ecke und machen unseren Strickkreis und überlegen vielleicht, wie wir ein bisschen Tofu braten, sondern wir sind da draußen und überall in verschiedensten Ecken in der Gesellschaft, bei den verschiedensten Themen, ist Gott sei Dank mittlerweile die Ökologie angekommen.
Deutschlandfunk Kultur, heute an unserem Klimatag bei uns im Programm spreche ich mit Luisa Neubauer. Mit ihrem neuen Buch, dem Klimaatlas, will sie auch zeigen, welchen Unterschied ziviles Engagement machen kann. Wobei gerade das stellt sich ja vielleicht für einige immer wieder die Frage oder wird eben gesagt, als Einzelner kann ich doch wenig ausrichten. Erstmal muss sich die Politik kümmern. Warum sehen Sie das anders?
Unter anderem, weil ich den Klimaatlas nicht nur geschrieben habe, sondern auch gelesen habe. Und da sieht man, dass die ganze Statistikwelt dagegen spricht und sagt, nee. Wir können so viel machen, wir haben auch schon so viel erreicht. Zum anderen würde ich sagen, was ist denn Politik? Und Politik ist auch sozusagen das kluge Verhandeln von ganz vielen Interessen von Personen und Einzelnen. Und genau da sind wir ja gefragt. Und was wir zum Beispiel in diesem Atlas zeigen, so ganz greifbare Beispiele, wie mittlerweile sich der Arbeitsmarkt in Sachen Klimaschutz verändert hat, weil Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in so großen Zahlen mehrheitlich mittlerweile sagen, für mich ist es wichtig, dass in meinem Arbeitsplatz, in einem Konzern oder in einem Betrieb oder wo auch immer ich arbeite, dass dort guter Klimaschutz umgesetzt wird, dass es gute Klimaziele gibt. Genau deshalb aus diesem Druck heraus, wohinter ja ganz viele Einzelne stehen, ist mittlerweile die Arbeitswelt in Deutschland viel ökologischer geworden, weil die Betriebe feststellen, wenn wir gute Leute haben wollen, dann müssen wir ökologisch mal ein bisschen Gas geben. Oder auf einer anderen Ebene sehen wir, ich kannte diese Zahlen auch nicht, blätter ich doch mal kurz zur Seite.
Gut, es gibt mittlerweile,
genau, der liegt hier vor mir, es gibt Zahlen und das ist, die Karte bei uns heißt Klimaschutz ist ansteckend und da zeigen wir, dass wenn eine Solaranlage auf deinem eigenen Haus installiert ist, im Umkreis von 200 Meter von Leuten, die diese Solaranlage nur sehen, die Wahrscheinlichkeit signifikant steigert, dass andere Menschen auch Solaranlagen bei sich installieren oder dafür werben, dass der Vermieter das macht. Und auf einer anderen Karte zeigen wir dann, dass wenn man über persönlichen Einsatz spricht, dann spricht man sehr oft über diesen privaten Konsumbereich. Aber diese anderen Sphären, wo arbeiten wir? Wo sind wir vielleicht künstlerisch aktiv oder im Hobby? Diese Bereiche, birgen ein unglaubliches Potenzial, auch Dinge voranzuschieben. Die werden oft ausgeblendet, aber genau dort verstecken sich ganz, ganz viele Hebel.
Ja, wo bin ich wirksam, heißt diese, diese Übersicht. Ich habe nämlich,
Venn-Diagramm, ja,
ich habe nämlich Ihren Atlas auch gelesen. Sie beschreiben auch, und das ist, wo Sie gerade schon am Blättern sind, Elemente des Widerstandes. Ja. Also da ordnen Sie in so einem Art Periodensystem, wie wir das aus der Chemie kennen, eben diese verschiedenen Elemente des Widerstands ein. Und da geht es dann eben zum Beispiel um öffentliche Reden, über Theaterstücke schreiben, aber dann wird es, ja, sagen wir mal, so ein bisschen passiv-aggressiver, also Verlassen einer Konferenz zum Beispiel, ja, bis hin auch zu sich gezielt um Verhaftung bemühen und bewusste Überlastung von öffentlichen Einrichtungen. Sind das tatsächlich alles sinnvolle, wirksame Elemente?
Naja, das liegt ja nicht an mir zu urteilen. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal aus der Literatur heraus von dem fantastischen Politikwissenschaftler Gene Sharp seine ganz berühmte Liste genommen, 198 Methoden gewaltfreien Widerstands, die mittlerweile irgendwie als Buch sozusagen durch die Weltrevolution verteilt wurde. Und in dieser Liste von 198 Methoden von gewaltfreiem Widerstand ist die Methode 126, der Schulstreik zum Beispiel. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben diese Methoden ergänzt mit ganz vielen Möglichkeiten im Internet, also im digitalen Zeitalter, was zu tun. Ob ich die jetzt alle selbst gut finde oder nicht, ist völlig zweitrangig, weil die große Botschaft ist vor allem, die Möglichkeiten sind endlos. Und gerade in einer Zeit, in der unter Aktivismus irgendwie viele Leute nur noch Sekundenkleber verstehen, wollten wir noch mal ganz groß das Feld aufbreiten und sagen, Leute, es gibt so viele Mittel und Wege, etwas zu tun, sich zu organisieren und laut zu werden. Und wir brauchen nicht alles davon, aber wir sind gut beraten darin, uns zu informieren, was die Möglichkeiten sind. Und gerade weil es hart ist und die Klimakrise eskaliert, brauchen wir eine Kreativität, eine Bereitschaft, die Augen zu öffnen und zu sagen, super, wir wagen es, strategisch zu sein in diesen harten Zeiten.
Und wenn wir jetzt nochmal den Werkzeugkasten zuklappen, sind Sie eigentlich sauer auf die Leute, denen eben nur die Klebepistole einfällt? Weil die auch diese Grundstimmung also gefühlt verschärft und vielleicht auch ein bisschen versaut haben?
Also ich bin auf überhaupt niemanden sauer, wenn ich das so sagen kann. Vielleicht auf fossile Konzerne, aber das ist, ich verbringe jetzt nicht meine Tage damit, mich darüber sagen aufzuregen, wie irgendwer über die Klimakrise nachdenkt. Wenn es eine Gruppe in Deutschland gibt, von der ich denke, oh, da müsste was passieren, dann sind es die gut informierten Gleichgültigen. Die Leute, die viel Ahnung haben, sich auch gut über die letzte Generation aufregen können, aber dann irgendwie meinen, man selbst ist nicht gefragt. Und das sind Leute, wo ich denke, Leute, sagen, Arsch hoch, let's go, wir können alle was tun. Und da würde ich eher denken, da ist ganz, ganz viel Potenzial.
Ja, vielleicht ist es aber nicht nur Bequemlichkeit, sondern eben auch die Befürchtung, vielleicht bescheidener leben zu müssen, verzichten zu müssen. Und realistisch betrachtet geht es doch auch gar nicht anders, oder?
Ja, ich glaube, wenn wir über Verzicht sprechen, dann können wir mal darüber sprechen, auf was wir gerade alles verzichten. Und das ist vor allem erstmal die Gewissheit, dass wir eine sichere Zukunft vor uns haben. Und damit meine ich nicht die Zukunft in 500 Jahren, sondern die Zukunft in 10, 20, 50 Jahren, die ich und viele andere noch erleben werden. Also der Verzicht, den die Klimakrise uns heute schon aufzwingt, ist so gigantisch und so gravierend und einschneidend und im schlimmsten Sinne radikal, dass eine Verzichtsdebatte, glaube ich, super wäre. Die müsste aber da anfangen. Und dann können wir darüber reden, wie können wir ein bisschen freier und sicherer und gerechter und nachhaltiger in Deutschland leben. Und da sehe ich vor allem viele Türen, die sich öffnen. Dass das auch heißt, Gewohnheiten zu ändern. Ja, natürlich verändern wir Gewohnheiten. Dass das manchen Leuten super schwer fällt, das kann ich voll nachvollziehen. Und gleichzeitig kenne ich sehr, sehr viele Menschen, die zum Beispiel den 31.12. super finden, weil wir uns was vornehmen können. Und es ist nicht so, als würden wir nicht in jedem anderen Lebensbereich, sei es im Sport, in der Ernährung, in der Bildung, uns ewig Sachen vornehmen, auch was verändern wollen und dazu sagen, ey, lass uns doch mal besser machen. Das können wir, auch das ist menschliche Natur. Dass wir das jetzt ausgerechnet im Klima alle komplett verlernt haben, kategorisch damit überwältigt werden, das kommt mir ein bisschen ausgedacht vor.
Aber da schließt sich natürlich auch der Kreis wieder vom Anfang. Also man muss es tatsächlich irgendwie positiv besetzen, weil auf den Silvesterabend freue ich mich natürlich irgendwie oder vielleicht sportlich was für meinen Körper zu tun, aber nicht mehr in den Urlaub zu fahren oder nicht mehr so weit in den Urlaub fahren, da ist die Motivation dann vielleicht geringer.
Also auch da würde ich sagen, ist eine Herangehensweise. Wenn nachhaltiges Leben heißt zu wissen, bei mir fahren die Bahn pünktlich, die bringen mich durch ganz Europa Und ich kann endlich mal in einem Tempo reisen, dass mein Kopf auch hinterherkommt und ich komme nicht völlig erschöpft irgendwo an, sondern habe wirklich was gesehen von der Welt, bevor ich angekommen bin. Dann denke ich doch herzlichen Glückwunsch, darauf können wir doch hinarbeiten. Aber vor allem würde ich uns, glaube ich, ermutigen, ein bisschen größer zu denken. Und ja, die Bahnreisen, die Urlaubsfragen, das ist groß. Aber vor allem geht es doch darum, dass wir dafür sorgen, dass Menschen sozusagen gesammelt sicher sein können, weil unsere Energien, ob fürs Auto oder für die Heizung, nicht von irgendwelchen kriegstreibenden Autokraten kommen. Und es geht darum zu wissen, dass wir nicht sozusagen Ernteausfälle erleben in sonst was für einem Ausmaß und die landwirtschaftlichen Betriebe stillstehen. Und es geht vielmehr darum zu wissen, ein Kind, was im Jahr 2024 geboren wird, hat die gleichen Rechte und Freiheiten wie jemand, der 1950 geboren wurde. Und wenn es dann darum geht, wie wir darüber sprechen, da würde ich wirklich sagen, alle Türen auf für das Lustige, das Humorvolle, das Leichte. Ich glaube, dass man es den Leuten auch in einer ernsten Lage zumuten kann und vielleicht sogar zumuten muss, sich nicht immer zu ernst zu nehmen.
Thema Wirksamkeit. Was haben Sie für den 20. September geplant?
Oh, einen großen globalen Klimastreik. Da geht's wieder auf die Straße mit ganz vielen Verbündeten. Und da wird wieder sichtbar werden, dass Leute auch nach den Jahren jetzt am Start sind. Gerade deshalb, weil wir wissen, wir kriegen das hin, wenn wir uns entscheiden, loszulegen.
Was ich mich noch gefragt habe, also am Ende als Aktivistin hat man ja eigentlich auch keine Öffnungszeit, ne? Nervt das manchmal? Gibt es andere Dinge, für die Sie gerne mehr Zeit hätten?
Na klar, aber das tun auch die meisten Menschen, oder? Und ich meine, ich werde viel gefragt, na, du hast so viel zu tun, wie schaffst du das alles? Und ich denke dann immer an so eine durchschnittliche Mutter. Und wie viel die den ganzen Tag zu tun hat. Und ich finde das, ja, es ist hart und anstrengend, was ich manchmal mache. Aber vielleicht, ne, deswegen ist es, glaube ich, auch vergleichbar mit vielen Dingen, die andere Menschen machen in anderen Lebensbereichen. Und so halten wir uns ja Gott sei Dank gegenseitig den Rücken frei. Wir machen die Demos, damit dann auch die Kinder dazukommen können und die Mütter und alle zusammen.
Was wäre es, wofür Sie sich gerne mal Zeit nehmen würden?
Alles. Ich spiele, wie gesagt, sehr gerne Fußball. Ich mache Musik gerne. Ich fahre Rennrad. Ich hänge auch einfach gerne mit meinen Freunden rum und trinke Bier. Also so ist es nicht. Ich würde auch gerne mehr Romane lesen und so. Und oft, also manchmal kriege ich das auch hin, aber natürlich nicht genug. Im besten Falle schaffe ich es mehr und mehr, auch die Sachen zusammenzubringen.
Luisa Neubauer, vielen Dank, dass Sie heute Vormittag mit mir ein bisschen abgehangen sind.
Gerne, gerne.